Und wir wollen heute über Erkältungen sprechen.
Du merkst schon, okay, du hast was im Anflug. Und das bedeutet ja, okay, der Virus hat offensichtlich ja schon gewonnen, so ein bisschen. Jetzt vermehrt er sich ja exponentiell.
Heizungsluft ist typischerweise sehr trocken. Trockene Luft sorgt für trockene Schleimhäute und eine trockene Schleimhaut ist natürlich eine bessere Eintrittspforte für ein Virus.
Meiste Infektionen kommen über den Mund, oder? Dann Nase und dann noch so ein ganz bisschen Auge über die Tränenflüssigkeit.
Und diese ganzen Prozesse, die der Körper ja da auch als Abwehr gegen diesen Virus macht, den kann man so grob in zwei Teile teilen. Und das ist eben einerseits mal das angeborene Immunsystem und das andere ist das erworbene Immunsystem. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Diesmal mit deutlich anderem Hintergrund, nämlich aus Kapstadt. Max ist auch wieder bei mir. Grüß dich, Max.
Ich grüße dich, Mario.
Hinter mir sieht man nämlich was ganz Besonderes, und zwar den Lion's Head, einer der Hausberge von Kapstadt. Neben dem Tafelberg haben vielleicht schon einige gehört. Und genau, der Max geht in die andere Richtung. Da würde man eigentlich Richtung Tafelberg massiv schauen. Das sieht man aber durchs Fenster nicht ganz so gut.
Deswegen sieht man mein Bett.
Ganz genau, deswegen sieht man dein Bett und so ein bisschen kann man vermuten, wie es hinter dir aussieht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schöner Hintergrund. Wir sind auch gerade in Kapstadt. Das Thema der heutigen Folge passt eigentlich gar nicht so gut zu unserem aktuellen Aufenthaltsort, aber doch zur aktuellen Jahreszeit, zumindest der aktuellen Jahreszeit in Europa. Da ist nämlich Winter, in Kapstadt ist Sommer und wir wollen heute über Erkältungen sprechen und was man alles gegen Erkältungen machen kann, was man präventiv gegen Erkältungen machen kann und so weiter und so fort. Da wollen wir unsere Tipps teilen, unsere Hacks teilen und wie man denn da am besten vorsorgen kann, dass es einen in dieser kalten Jahreszeit nicht immer den ganzen Winter über mitnimmt mit Erkältungen, mit Verkühltsein, mit Grippe, mit Influenza und so weiter und so fort. Weil es gibt da nämlich schon einige Dinge, die man berücksichtigen kann und einige Dinge, die man gut machen kann oder auch schlecht machen kann. Wie siehst du das Thema, Max?
Ja, gut, ich meine, ich glaube, es ist klar, dass wir gerade in der Erkältungsperiode sind. Ich hatte diese Woche schon einige Calls mit Leuten, die ein bisschen verkühlt waren und die im Call auch rumgehustet haben und ihre Issues hatten. Und dann habe ich gleich erzählt, wir nehmen diese Woche eine Podcast-Folge zu dem Thema auf. Und alle gleich, ja, direkt durchschicken. Es ist auf jeden Fall gerade wieder heiße Phase. Ich würde sagen, in München ist die heiße Phase immer direkt nach der Wiesn und dann Dezember, Januar natürlich wieder. Und deswegen haben wir uns das vom Timing her so überlegt, dass wir damit anfangen. Und ja, ich glaube, wir machen erstmal ein bisschen Theorie. Kurz, wie infiziert man sich eigentlich? Was könnten Gründe sein, warum man sich infiziert? Und dann gehen wir aber gleich in die Hacks rein, was wir so für uns gefunden haben, was gut funktioniert, was Studien gegebenenfalls auch sagen, was gut funktioniert. Und ja, und dann gibt's noch eine schöne Zusammenfassung.
Das Spannende ist ja eigentlich, dass wir tatsächlich ja ständig Viren ausgesetzt sind. Ne? Auch Bakterien sind wir ständig ausgesetzt. Das ist ja kein typisches Winterphänomen. Aber im Winter haben wir natürlich gewisse, ich sage jetzt mal, Rahmenbedingungen geschaffen, die natürlich auch mit der modernen Lebensweise kommen, dass wir uns einerseits sehr viel in Innenräumen aufhalten mit Heizungsluft. Heizungsluft ist typischerweise sehr trocken. Trockene Luft sorgt für trockene Schleimhäute und eine trockene Schleimhaut ist natürlich eine bessere Eintrittspforte für ein Virus. Da hat man noch zweite Sache und das schließt sich eigentlich einem so ein bisschen daraus, wenn man an die Corona-Zeit zurückdenkt. Da war es ja auch so, dass wir im Winter viele Coronavirus-Erkrankungen hatten und im Sommer ja nicht so viele. Ne? Es ist aber nicht so, dass das Virus im Sommer auch einfach irgendwie verschwunden ist, sondern im Sommer ist man ja viel mehr draußen, man hat im Sommer auf eine deutlich höhere Konzentration, ist das falsche Wort, aber man hat mehr UV-Licht. Das UV-Licht ist sehr viel stärker und das sorgt auch dafür, dass Viren praktisch inaktiviert werden. Das wird ja auch in der Medizin so gemacht, wenn man irgendwelche, ich sag jetzt mal, Instrumente aus dem OP wieder steril machen möchte, dann passiert das durch einen Autoklav. Das kann aber auch durch UV-Licht zum Beispiel passieren, durch sehr, sehr starkes UV-Licht. Und da wird alles irgendwie abgetötet. Und das ist auch das Prinzip, wieso wir im Sommer weniger von diesen Viren in der Zirkulation haben, weil einfach mehr davon inaktiviert sind. Und dann gibt es natürlich noch viele andere Faktoren. Der zirkadiane Rhythmus, der passt sich ja auch ein bisschen an. Ne? Die Schlafqualität ändert sich. Man hat auch so jahreszeitunabhängige Faktoren wie chronischer Stress. Die Ernährung spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Mikronährstoffe spielen eine wichtige Rolle. Da werden wir später auch nochmal drauf eingehen. Und genau, also da Alkohol ist ein Thema. Vor allem auch rund um die Weihnachtszeit und bei der Wiesn, vor allem.
Genau, das auf jeden Fall. Ich denke, das übergreifende Stichwort ist einfach Resilienz. Ich glaube, jeder kennt's. Im Sommer ist man einfach tendenziell resilienter. Man hat einfach regelmäßig Sonne. Man hat irgendwie ein bisschen mehr, ich sag mal, auch Lebensfreude. Also das Mindset ist sicherlich auch positiver. Du hast das Stichwort Schleimhäute angesprochen. Es ist einfach so, dass man im Sommer auch gesündere Schleimhäute hat, eben wegen dieser Heizungsluft im Winter, die schon tendenziell die Schleimhäute zumindest so ein bisschen austrocknet, auch dazu führt, dass die Raumluft etwas trockener ist, was wiederum auch über Nacht dann zu trockenen Schleimhäuten führen kann. Tendenziell hat man dann auch dadurch gegebenenfalls ein bisschen geschwollene Schleimhäute, was dann wiederum dazu führt, dass man mehr durch den Mund atmet, was wiederum ein bisschen Barrierefunktion auch rausnimmt. Also es ist schon eigentlich sehr, sehr leicht erklärbar. Vielleicht noch so als Basis, ich glaube, die meisten Infektionen kommen über den Mund, oder? Dann Nase und dann noch so ein ganz bisschen Auge über die Tränenflüssigkeit, was dann wiederum logischerweise in die Nase runterfließt und dort dann auch wieder einen Atemwegsinfekt macht. Also kann man sich auch vorstellen, okay, eigentlich solange man diese Bereiche irgendwie versucht zu schützen, kann man gegebenenfalls auch Infekte eben vorbeugen.
Genau, und theoretisch ist man ja durch die Nase eigentlich viel besser geschützt. Da hatten wir ja schon mal eine Folge dazu gemacht, ne, zur Nasenatmung, auch sehr rezent, wo wir darüber geredet haben, dass die Luft ja ganz anders aufbereitet wird, wie wenn man ständig durch den Mund atmet. Die Luft wird angewärmt, wird angefeuchtet und man hat auch das Epithel, sprich die Schleimhaut, die man in der Nase hat, die ist auch ganz anders ausgestattet als im Mund. Also die Barrierefunktion ist da sehr, sehr viel stärker. Deswegen hast du ja auch gesagt, ne, dass ein Großteil der Infektion auch über die Rachenschleimhaut kommt, weil da eben dieser Filtereffekt, wenn man natürlich über den Mund einatmet, der Filtereffekt schlichtweg nicht so stark ist. Und da spielen, ich sage jetzt mal, verschiedene Faktoren eine Rolle. Ne? Einerseits brauchen Virus, und wir reden jetzt hier auch sehr viel von Viren, weil 90% der Erkältungen auch viral sind, also nicht von Bakterien, sondern von Viren erzeugt werden. Deswegen bringen auch, Spoiler, Antibiotika nichts. Antibiotika sind nämlich gegen Bakterien und nicht gegen Viren. Das ist, finde ich, immer was sehr viele Leute noch nicht so gut verstanden haben. Und einerseits brauchen sie eine Andockmöglichkeit. Das heißt, man muss irgendwo auf der Schleimhaut einen Rezeptor finden, wo sich der Virus draufsetzen kann. Man braucht einen gewissen Zeitfaktor, weil der Virus, der muss sich ja auch replizieren. Bei einem Virus ist es ja so, der braucht einen Wirt, um zu überleben, und wir sind der Wirt. Ne? Und in unseren Zellen, diese Maschinerie, wenn die losgeht, dann vermehrt sich der Virus, und sobald wir eine gewisse Viral Load überschreiten, sind wir krank, ne? weil sich dann der Körper nicht mehr so gut wehren kann. Und dann gibt's auch noch sowas wie eine lokale, ich sage jetzt mal, Entzündungsreaktion. Und diese ganzen Prozesse, die der Körper ja da auch als Abwehr gegen diesen Virus macht, den kann man so grob in zwei Teile teilen, und das ist eben einerseits mal das angeborene Immunsystem und das andere ist das erworbene Immunsystem. Das hat man auch mal im Biologieunterricht gelernt, sonst natürlich auch im Medizinstudium, aber wir werden trotzdem noch mal zwei, drei unkomplizierte Worte darüber verlieren. Hey, was ist denn eigentlich das angeborene Immunsystem? Zum Beispiel jetzt zum Starten.
Ja, angeborenes Immunsystem ist im Grunde alles an Abwehrkräften, was wir haben, was erstmal direkt kommt, wenn irgendwas von außen kommt, ne? Also wenn jetzt ein Virus kommt und irgendwie Zellen übernimmt und angreift, dann merkt das Immunsystem, irgendwas stimmt da nicht, und es schickt erstmal sowas wie natürliche Killerzellen zum Beispiel dahin, und die sollen erstmal aufräumen, in Anführungszeichen. Ne? Das ist aber super ungerichtet und super unspezifisch und beim Virus natürlich auch häufig nicht so effizient, weil ein Virus ja erstmal auch die eigenen körpereigenen Zellen eigentlich übernimmt. Ne? Das heißt, da tut sich der Körper erstmal ein bisschen schwer, darauf zu reagieren, weshalb der Virus dann auch gerne mal die Kontrolle übernimmt und auch mehr Zellen dann infiziert. Und dann im Anschluss kommt eben das angeborene Immunsystem. Nicht das angeborene, das erworbene Immunsystem. Und das hat den Vorteil, dass es sich eben anpassen kann. Das ist so ein bisschen wie so eine Evolution eigentlich auf Highspeed. Und das ist ganz interessant, weil es schaut sich eben genau an, okay, was kann ich jetzt an dieses Konstrukt, diesen Virus andocken, damit ich den erkennen kann und töten kann. Ne? Und das sind eben diese Antikörper. Und da versucht es einfach verschiedenste Möglichkeiten aus, über den Zeitraum von wenigen Stunden, hunderte, tausende Möglichkeiten, bis es eben Dinge hat, die andocken können und die das eben, ja, ich sag mal, sichtbar machen können für die natürlichen Killerzellen. Und dann geht's eben los, ne? Und dann kann eben wieder die Kontrolle zurückerlangt werden und dann können diese Zellen auch abgetötet werden und der Virus eben auch abgetötet werden. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil weil wir dann natürlich danach eigentlich auch eine Art Immunität haben. Also das ist auch das Prinzip hinter Impfungen. Das ist also extrem wichtig, dass wir das haben. Und auch der Grund, warum wir logischerweise, wenn wir den Effekt hatten, normalerweise danach nicht genau den gleichen Effekt wieder haben. Problem ist nur, Viren mutieren auch. Das heißt, man kann Corona auch häufiger bekommen, weil es gibt ja auch wieder zigtausende Corona-Varianten, die wieder ein bisschen unterschiedlich sind. Das heißt, was auch ein Grund ist, warum die Corona-Impfung nicht immer so 100% helfen kann. Genauso wie eine Influenza-Impfung auch nur zu so 30-40% wirklich schützt, ne? Und man trotzdem häufig infiziert wird.
Genau, man schaut sich halt jedes Jahr einfach die neuen Varianten an, die gerade zirkulieren, versucht das auch gewissermaßen so ein bisschen zu antizipieren, ne? Ja. Weil man kann ja auch nicht in die Zukunft schauen. Dann wird der Impfstoff auf der Basis erstellt und dann wird eben geimpft und erst im Nachhinein weiß man dann so wirklich, okay, wie war denn heuer die Effektivität? Ist der Impfstoff gut gewesen? Ist der Impfstoff schlecht gewesen? Und so weiter und so fort. Gut. Jetzt, wenn wir erstmal in diesem Präventionsbereich bleiben, sage ich jetzt mal, dann ist es ja so, hey, ich habe meine Schleimhäute und die möchte ich ja so gut wie möglich schützen erstmal, damit der Virus gar nicht so gut die Möglichkeit bekommt. Dann haben wir schon gesagt, klar, ein wichtiger Punkt ist die Feuchtigkeit. Das heißt, man möchte seine Schleimhäute mal so feucht wie möglich halten. Das Erste und Einfachste, was man dafür machen kann, ist viel trinken. Also ausreichend trinken, jeden Tag auf seine 2-2,5 Liter Flüssigkeit kommen. Bitte nicht mit Softdrinks machen, sondern im Idealfall mit Wasser, mit Elektrolytgetränken oder eben auch mit Tee zum Beispiel ist auch gut. Vielleicht auch nicht 2 Liter Kaffee trinken. Wobei, wie gesagt, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, wollen wir jetzt gar nicht tiefer auch drauf einsteigen. Und diese Feuchtigkeit wollen wir erstmal gewährleisten. Wenn man dann noch on top was machen möchte, in der kalten Jahreszeit zum Beispiel, wenn das Risiko besonders groß ist, ist zum Beispiel eine Nasenspülung. Da bist du ja ein sehr, sehr großer Fan, weiß ich ja. Habe ich auch schon mal live miterlebt, wie so eine Nasenspülung ausschaut. Ich habe das tatsächlich noch nie gemacht. Ich finde das enorm unangenehm. Es schaut enorm unangenehm aus. Ich habe es ja selber noch nie gemacht. Du hast auch gemeint, in den ersten paar Mal ist es tatsächlich auch unangenehm und dann wird es aber besser.
Ja, also genau. Also ich würde sagen, meine erste Nasenspülung ist natürlich schon lange her. Also da war ich,
richtige Routine.
Ja, ich bin 14, 15 bin ich da gewesen, glaube ich. Also die war natürlich wirklich schlimm für mich. Ja, das ist also wirklich scheußlich gewesen, weil das Problem ist ja, deine Nase ist ja am Ende hinten auch mit deinem Rachenraum verbunden. Das, wenn du das nicht richtig machst, dann fließt dir halt die ganze Flüssigkeit am Ende hinten in den Rachen runter und dann geht das halt so leicht in die Luftröhre rein, da kriegst einen Hustenreiz, super unangenehm und auch so irgendwie ein bisschen eklig. Ne? Aber man kommt rein und ich würde sagen, eigentlich nach dem zweiten, dritten Mal schon, checkst du es langsam, so ist es eigentlich ganz angenehm. Und das Schöne ist eigentlich, und was an Nasenspülung so toll ist, einerseits ist, befeuchtet halt die Schleimhaut. Ne? Das ist natürlich insbesondere im Winter sehr interessant, wenn du weißt, okay, du bist den ganzen Tag eigentlich fast nur drin, du kommst jetzt meinetwegen aus dem Office heim und du gehst jetzt gleich ins Bett und du willst eigentlich einfach nur eine gute Nacht Schlaf. Und du merkst aber schon irgendwie deine Nase, das irgendwie einfach vom Tag so ein bisschen gereizt. Und dann machst du diese Nasenspülung, hast danach eben dieses Gefühl einfach nicht mehr und es schwillt halt eben auch ein bisschen diese Nasenschleimhaut ab. Das heißt, du hast dann auch in der Nacht besser die Möglichkeit, durch die Nase zu atmen. Du wirst einfach ein bisschen erholsamer schlafen aus meiner Sicht. Und das andere Spannende daran ist, dass es ja auch die virale Last reduziert, weil Salzwasser per se ja auch Viren abtöten kann. Ne? Also das ist sowieso schon mal ganz interessant. Neben, dass es natürlich die Barrierefunktion einfach verbessert. Also die Viral Load wird reduziert und gleichzeitig hast du aber auch eine bessere Barrierefunktion. Und dadurch eigentlich könnte man sagen, es wäre ideal, wenn man im Winter eigentlich jeden Abend vom Schlafengehen nochmal eine Nasenspülung macht. Man reduziert die Viral Load vom Tag und dann hat man bessere Schleimhäute für die Nacht. In der Realität, also ich hab's noch nicht geschafft, das so regelmäßig zu machen. Ich mache es meistens nur, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, heute habe ich irgendwie mit 3 Leuten zusammengesessen, die irgendwie angeschlagen waren oder man hat irgendwie das Gefühl, irgendwas kommt, dann mache ich es, aber meistens natürlich nur reaktiv. Und nicht ganz so ideal.
Ich meine, es gibt ja, weil wir auch ein Wissenschaftspodcast sind, ne, gibt ja auch Daten dazu, gar nicht so enorm viele. Die Daten, die es gibt, die sind ganz vielversprechend. Man kann sich es vor allem auch mechanisch ganz gut erklären, ne, weil die Schleimhaut so gewissermaßen ein bisschen gewaschen wird. Ist jetzt der falsche Begriff, aber Viren werden weggespült, sie wird befeuchtet, alles wird wieder so ein bisschen frischer, sage ich jetzt mal. Also Nasenspülung ist auf jeden Fall was nicht nur präventiv einen Effekt hat, sondern natürlich auch in der Akutphase dann was bringt. Dazu dann später nochmal was. Was sonst auch noch helfen kann, ist vor allem aber es gibt so Sprays, die mit Karagelose arbeiten mit so gewissen ätherischen Ölen. Es sind nicht überall ätherische Öle drin. Meistens sind so ein paar ätherische Öle drin, damit es einfach gut riecht, damit man einen angenehmen Geruch hat in der Nase. Ich meine, jeder kennt das, ne? Es gibt sicher Leute, die keine Pfefferminz, irgendwie Kaugummis oder Sprays oder Cremes oder so mögen. Ich kann mich aber noch ganz gut erinnern, als ich ein kleines Kind war, ist es auch so gewesen, wenn man mal verkühlt war oder krank war, dann hat man sich immer diesen Balsam da auf die Brust geschmiert. Und das ist so ein sehr, sehr stark menthol- und minzhaltiger Balsam gewesen. Und der hat einerseits so ein kühles Gefühl auf der Brust erzeugt und andererseits ist dieser Duft oder dieser Geruch ja auch in die Nase gestiegen, hat dann die Nase freigemacht und dafür gesorgt, dass man einfach als Kind mit irgendwie 3, 4, 5 Jahren auch einfach viel besser schlafen konnte in der Nacht. Fand ich auch ganz spannend. Und darum geht es bei diesen Sprays aber nicht primär, sondern da geht es auch um so eine Art mechanische Schutzfunktion, weil diese Karagellose, die bildet gewissermaßen so einen Film, das ist ein Polysaccharid, das bildet einen Film auf der Oberfläche von der Schleimhaut und sorgt dafür, dass Viren eben gar nicht so gut andocken können. Also es ist vor allem, denke ich, eine ganz gute Alternative, wenn man mal Termin hat, einen Abend mit Leuten verbringt, zum Oktoberfest geht, wo man wirklich weiß, okay, da könnten jetzt potenziell Leute sein, die ansteckend sind, die mich auch anstecken könnten. Und da kann man vorher ein bisschen mit diesem Spray arbeiten. Du hast das ja auch beim Oktoberfest gemacht. Anekdotische Daten, sage ich jetzt mal. Anekdata, dass du der Einzige warst, mehr oder weniger, der nicht krank wurde.
Last man standing, ja.
Und hat ja alle ziemlich abgeräumt. Insofern, ja, es ist wirklich nur anekdotische Daten. Aber ja, trotzdem fand ich trotzdem spannend. Macht mechanisch auch total Sinn. Ne? Also deswegen gibt es auch diese Sprays, das hat man sich auch wissenschaftlich angeschaut, das hat auf jeden Fall seine Berechtigung und macht auf jeden Fall Sinn, dass man also das nicht jeden Tag macht, aber vor allem, wenn man sich halt eben in solchen Situationen aussetzt, wo man dann eigentlich auch gar nicht krank werden möchte, das ist ja eigentlich jeder Tag, aber vor allem, wenn man sich in so unter Anführungszeichen High-Risk-Situationen begibt, macht das auf jeden Fall Sinn. Das heißt, ja, Nase, super, super wichtig. Rachen, Schleimhaut natürlich auch super, super wichtig. Ich meine, man infiziert sich jetzt nicht über die Zunge oder über die Wangenschleimhaut oder so, ne? Sondern vor allem über dieses respiratorische Epithel, wie man es ja auch nennt, also das Atemepithel, was ja diese speziellen Flimmerhärchen auch hat mit diesem Schleimfilm. Das heißt, es kann sich gewissermaßen selber verteidigen, aber man kann es auch unterstützen, viel trinken, vielleicht mal eine Nasendusche machen, vielleicht auch mal mit diesen Sprays arbeiten, Karagellose-Sprays, da gibt es sehr, sehr viele verschiedene, braucht man nur mal googeln. Und dann hat man so ganz, ganz schleimhautspezifisch schon mal einige Dinge gemacht. Aber man kann natürlich auch noch einige allgemeine Sachen machen. Und jetzt sind wir wieder beim Thema, was wir praktisch in jeder Folge haben.
Jetzt wird's langweilig, genau. Ja, ich meine, was mir gerade noch zu den Nasensprays vielleicht noch einfällt, es gibt ja auch noch so Kaugummis, die sind dann, glaube ich, hauptsächlich wiederum ätherische Öle drin. Und in diesen Kaugummis, die kannst du halt kauen, logischerweise den ganzen Tag. Die kamen auch während Covid auf. Sind extrem gut gelaufen zu der Zeit. Ich glaube, jetzt mittlerweile interessiert sich da keinen mehr. Aber per se, die funktionieren auch nicht so schlecht anscheinend. Da habe ich mir jetzt aber auch keine Studie rausgesucht.
Nee, wir hatten trotzdem welche im Büro. Ne? Ja, haben wir im Büro. Ich weiß nicht, ob das ein Sample war, was wir mal irgendwo herbekommen hatten.
Ja, das war ein Sample. Ja.
Aber das waren so Kaugummis mit sekundären Pflanzenstoffen sind da auch drin gewesen. Ich weiß nicht, war Quercetin auch drin? Das ist schon so lange her. Auch, die packen ja. Wo stehen.
Ich glaube aber, das Quercetin würde in dem Fall sogar nicht mal krass viel bringen, aber ich glaube einfach diese ätherischen Öle, wenn du sagst, okay, ich bin jetzt gerade in der U-Bahn oder ich bin irgendwie mit super vielen Leuten irgendwie im Raum und dann kaue ich das währenddessen, das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, dass du laufend dann so ein bisschen so einen Schutzfilm aufbaust für die halbe, dreiviertel Stunde, wo du halt wo bist. Ich glaube, dann macht das total Sinn, einfach so, dann ist es wahrscheinlich effizienter, einfach Quercetin so einzunehmen. So, ne? Also sogar sicher effizienter. Naja, genau. Aber jetzt gehen wir zum langweiligen Part. Prävention, Schlaf priorisieren sollte man. Also ich meine am Ende, ich glaube, kennt es jeder, wie viel schlechter man gegen solche Dinge gewappnet ist, wenn man jetzt irgendwie eine Zeit lang auch schlechte Sleep Scores oder so hattet oder eine schlechte Resilienz einfach hat. Also ich merke das immer so richtig. Ich schaue auch mal meine Resilienz Scores natürlich auf Aura und auf Whoop an und wenn ich mir eine Erkältung hole, dann ist es meistens in einer Phase, wo ich ohnehin schon irgendwie ein bisschen angeschlagen bin. Also jetzt nehmen wir mal irgendwie so Dinge wie Lebensmittelvergiftung beiseite, ne, die halt irgendwie einfach aus dem Leben hämmern. Ne. Aber so Erkältungen kommen meistens eigentlich nicht, wenn man in einer Phase ist, wo man sich so richtig bombenstark fühlt. Sondern man hat irgendwie die letzten Tage, und das reichen, glaube ich, aus meiner Sicht auch ein paar Tage, aber hat irgendwie mal nicht so gut geschlafen, man war irgendwie aus, man hat irgendwie Dinge gemacht, die einem halt die Resilienz kaputt gemacht haben. Und klar, wenn man das nicht macht, dann wird man höchstwahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit einfach reduzieren, krank zu werden.
Manchmal sind es natürlich auch gut gemeinte Dinge, ne? Auch Übertraining ist was, was das Immunsystem schwächen kann. Also man geht halt einmal zu häufig ins Fitnessstudio oder übertreibt es mal bei einem Training. Die Intervalle sind mal zu intensiv, vielleicht einen Tag zu früh gewesen. Ja. Das hat genau den gleichen Effekt, ne? Natürlich schläft man dann auch nicht so gut, aber das kommt dann weniger vom Schlaf, als dass einfach durch diese Belastung der Körper runtergefahren wurde und das Immunsystem dann natürlich auch nicht mehr so gut, ja, ich sag's mal, reagieren kann. Ne? Genau, also Schlaf wie immer super wichtig für alles. Immer merken, Schlaf,
Number One. Eine Subkategorie ist Alkohol, würde ich sagen. Weil ich meine, da ruiniert dann den Schlaf eigentlich eh immer. aber Alkohol, einerseits greift es die Schleimhäute an, also du wirst halt auch einfach viel leichter, kannst dich viel leichter infizieren, das heißt, du ruinierst dir deine Schleimhäute, du wirst auf jeden Fall in der Nacht schlecht schlafen, deine Schleimhäute schwellen an, entzünden sich so leicht auch, ne? So leicht einfach voll mit Blut. Du bist einfach deutlich leichteres Opfer für Viren, kann man genauso sagen. Und hat einen immunsuppressiven Effekt. Das kommt sicherlich auch noch dazu, der einfach rein pharmakologisch betrachtet passiert, dass Alkohol ja so alles so ein bisschen runterreguliert. Ne? Und am Ende ja, bist du natürlich dann auch ein leichteres Opfer.
Verschlechtert die Nasenatmung auch, das heißt, man atmet mehr durch den Mund, wo man ja weniger Schutz hat. Das passiert auch nicht nur über Nacht, sondern auch schon im Laufe des Abends. Das heißt, wenn man dann mit Leuten auch einfach noch zusammen ist, dann erhöht man alleine schon dadurch die Infektionswahrscheinlichkeit.
Die Frequenz geht hoch sogar noch.
Genau. Also noch mehr Möglichkeiten, um sich ein Virus oder eine Bakterie zu holen. Genau, ansonsten ist natürlich das klassische Händewaschen spielt auch noch eine Rolle. Ich denke, das sollte man nicht übertreiben. Die wichtigste Regel ist hier ja vor allem, dass man sich mit den Händen nicht ins Gesicht oder auf die Schleimhäute fasst. Also vor allem so, man sollte es nicht in den Augen reiben, nicht irgendwie Nägel beißen, ne, weil da hat man ja auch einen Kontakt von der Handoberfläche mit dem Mund, mit der Schleimhaut. Das ist, denke ich, eigentlich das Wichtigste. Und mit dem Händewaschen will man eigentlich nur sicherstellen, dass wenn man das macht, dass man diese Viren dann zumindest nicht sich selber, dass man sich damit halt auch ansteckt. Ne? Also vor dem Hintergrund logisch, geht natürlich auch gewissermaßen um die Übertragung zu anderen Leuten. Aber genau, das denke ich, ist wichtig, aber sollte man nicht übertreiben. Und die Spitze der Pyramide ist, denke ich, eine Maske. Eine Maske, das sieht man ab und an nochmal im Flieger. Ist auch bei uns beim Flug von München nach Kapstadt so gewesen, dass ja auch ich glaube, eine Dame habe ich gesehen, die eine Maske getragen hat, genau, die entweder das aus Schutz für sich selbst gemacht hat oder das aus Schutz für andere gemacht hat, weil sie vielleicht selber schon irgendeinen Effekt oder irgendeine Erkältung hatte. Das kann man jetzt so natürlich nicht sagen, aber das wäre dann nochmal eine sehr fortgeschrittene Variante, wenn man sich unbedingt schützen möchte. Macht natürlich jetzt bei einem Abendessen oder auf irgendwelchen Events keinen Sinn, ne?
Genau, ich meine, zur Maske ist ja, ich glaube, das haben alle während Corona gelernt, das ist kein hundertprozentiger Schutz. Ne? Was eine Maske macht, ist, filtert zumindest die großen Partikel alle raus, reduziert natürlich damit einfach die virale Last wieder. Ganz einfach gesagt, mehr tut sie halt auch nicht. Ne? Das heißt, es ist auch kein hundertprozentiger Schutz, aber ist natürlich auf jeden Fall ein Wahrscheinlichkeitsreduzierer. Um Händewaschen vielleicht zu viel ist es, wenn die Hände richtig trocken werden, weil dann hast du natürlich wieder den Nachteil, dass trockene Hände tendenziell besser Viren transportieren, weil du halt mehr so kleine Mikrorisse hast und dann hast du eigentlich infektiösere Hände. Dann sollte man auf jeden Fall darauf achten, dass man sie wieder sauber aufbaut, die Hautbarriere. Aber ja, also genau, wir sind hier halt, ich glaube, bei den klassischen Sachen, die jeder irgendwie schon mal gehört hat, aber ich glaube, zur Wiederholung hat es nicht geschadet.
Ja, ich meine, heutzutage sind zumindest die meisten Handydesinfektionsmittel, die man bekommt, rückfettend. Das heißt, da wird dann auch wieder so ein Fettfilm auch aufgebaut. Das ist ja auch notwendig, ne? Also im Krankenhaus, da desinfizierst du dir ja 20, 30, 40 Mal am Tag die Hände. Jedes Mal, wenn du ins Zimmer gehst, jedes Mal, wenn du aus dem Zimmer rausgehst, da würden die Hände ja total, also die Oberfläche würde enorm brüchig werden und man hätte dann am Ende so richtige offene Hände. Praktisch schon, ne? Also mit wirklichem Wunden alleine vom Waschen, ohne dass man überhaupt irgendwas machen würde. So ist das früher aber auch schon gewesen, ne? Also diese Rückfettung, die gibt's noch nicht seit irgendwie 50 Jahren, sondern das ist erst im Laufe der Zeit gekommen. Ich glaube, zwischenzeitlich bei Corona war der Mangel an Desinfektionsmittel so groß, dass zwischenzeitlich auch wieder nicht rückfettendes Desinfektionsmittel verkauft wurde. Aber das hat man dann ja auch gemerkt, ne? Wenn man sich damit 5, 6 Mal die Hände desinfiziert hat, hat man das auch an den Händen gemerkt, dass die langsam ein bisschen trockener werden. Aber genug mit den allgemeinen Sachen. Jetzt kann man natürlich auch präventiv was einschmeißen. Das ist meistens was die Leute am allerliebsten machen, ne? Weil es ist so ein Quick-Win, es ist so einfach, es ist so praktisch, einfach ja sich was einzuschmeißen. Und da geht es jetzt weniger um Medikamente, weil man würde ja jetzt auch keine Medikamente für eine Erkältung irgendwie vorbeugend nehmen. Aber bei gewissen, ich sage jetzt mal, Mikronährstoffen, Supplements macht es schon Sinn, weil die einfach das Immunsystem über die Zeit hinweg und auf Dauer unterstützen und fördern. Ne? Und da ist der Klassiker natürlich ein Vitamin D.
Genau, du willst den Spiegel halt einfach an einem soliden Niveau halten. Wenn du das nicht machst, dann erhöhst du einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du Infekte bekommst. Es ist natürlich aber auch kein so Garant. Ne? Es gibt auch Indizien dafür, dass es halt eben dann die Krankheitsperiode halt auch verbessert. Da kommen wir dann gleich auch nochmal ein bisschen dazu. Also man weiß einfach, okay, Vitamin D ist wichtig fürs Immunsystem. Also willst du da genug davon einfach haben. Ne? Und da willst du beim Spiegel von auf jeden Fall mal über 40 Nanogramm pro Milliliter sein. Tendenziell besser auch höher noch. Ne? Ich glaube, die klassischen Labore zeigen irgendwie ab 20 einen normalen, ausreichenden Spiegel an. Das ist auf jeden Fall zu wenig. So, ne? Also so über 40 wäre schon gut. Und dann ist es auf jeden Fall auch schon ein positiver Effekt da. Ich versuche eigentlich in Richtung 60 zu kommen.
Ja, mein persönlicher Wohlfühlbereich ist so 60 bis 80. Der wichtigste, also den größten Effekt hat Vitamin D ja, wenn du aus einem Mangel einen, ich sag jetzt mal, Normalbefund praktisch machst, ne? Also da sieht man auch klinisch die größten Erfolge. Das heißt, ab einem gewissen Punkt hat man nichts mehr von einem weiter steigenden Vitamin D-Spiegel. Das heißt, es bringt jetzt auch nichts, dann 130, 140, 150 oder so zu haben, weil es dafür schlichtweg keine Evidenz gibt. Man kann bei Vitamin D auch eine Überdosis haben. Deswegen, da sollte man auch aufpassen. Deswegen sollte man das ja auch messen. Ich denke, die Kosten halten sich in Grenzen mit irgendwie 25 Euro pro Vitamin D-Wert. Das heißt, das ist wirklich 25, 30 Euro je nach Labor. Gibt ja auch At-Home-Tests. Da ist das, denke ich, fair. Und bei Vitamin D kann man noch eine Sache berücksichtigen, beziehungsweise eigentlich kann man sie nicht wirklich berücksichtigen, weil es gibt nämlich eine gewisse Empfindlichkeit von Rezeptoren auf Vitamin D und die ist teilweise genetisch vorbedingt. Mhm. Also das heißt, ich und du, wir haben beide eine unterschiedliche Empfindlichkeit auf Vitamin D und ich brauche vielleicht einen höheren oder niedrigeren Vitamin D-Spiegel, um die gleichen Benefits zu haben wie du zum Beispiel. Und das ist bei allen Menschen so. Das sind aber sehr, sehr viele Gene. Das heißt, das ist jetzt auch nichts, was man einfach mal so bestimmen kann. Und dann weiß man genau, okay, dein Optimum ist 71 oder 45 oder 53. Genau, deswegen gibt man diese Ranges aus, diese Bereiche, wo man sagt, hey, wenn du da drin liegst, dann passt das eigentlich, ne? Ich würde jetzt sagen, das ist irgendwo im Bereich von 60. Der Normalbereich bei Laboren geht von 20 bis 100. Ne? Also es ist deutlich weiter gefasst und ich würde mich da immer eher im mittleren bis oberen Bereich orientieren, wo man sich, wenn man keine Vorerkrankungen hat und sonst auch gesund ist, sich sicher nicht schadet. Ansonsten spielt Vitamin C noch eine Rolle, beziehungsweise eigentlich spielt es eine sehr, sehr große Rolle in der öffentlichen Diskussion und weniger bei der Prävention von Erkältungen, wenn man sich das ein bisschen genauer anschaut.
Ja, also ich glaube, wenn man sich halbwegs gesund ernährt, das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr dehnbarer Begriff, aber solange man ausreichend, ich sag mal, Gemüse, hin und wieder auch mal ein bisschen Obst zu sich nimmt, dann wird man eigentlich ausreichend Vitamin C für so diesen täglichen Bedarf bekommen. Und es kommt jetzt von jemandem, der normalerweise sagt, so der tägliche Bedarf, der offiziell gesagt wird, ist eher zu niedrig. Ne? Aber bei Vitamin C, wenn du so auf deine 100 Milligramm am Tag irgendwie über die Ernährung kommst, dann bist du eigentlich sehr gut aufgestellt. Und es gibt eigentlich wenig Daten dazu, dass es einen Benefit hat, dass du dann dauerhaft mehr nimmst. Mag in individuellen Fällen vielleicht Sinn ergeben. Ne? Das wollen wir jetzt offen lassen. Aber per se hat das jetzt nicht unbedingt einen Effekt darauf, ob du dich eher leichter oder eher weniger leicht erkälten wirst. Problem bei Vitamin C ist ja auch, wenn du hohe Dosen nimmst, es wird auch extrem schnell wieder ausgeschieden. Also was hast du davon, wenn du mal eine Stunde einen höheren Spiegel hast als sonst? Es wird ja nicht wirklich gespeichert. Ne? Das heißt, du willst eigentlich konstant über den Tag immer mal wieder ein bisschen Vitamin C zu dir nehmen. Und das passiert über die Ernährung ja eigentlich ohnehin schon zu einem gewissen Maße. Anders ist es dann tatsächlich, wenn man jetzt in den Bereich geht, okay, ich habe gerade eine Erkältung, erzählen wir dann gleich noch ein bisschen, da ist es dann schon ganz interessant, aber es gibt da ja wirklich viele, die sagen, okay, du sollst irgendwie jeden Tag 10 Gramm Vitamin C nehmen und ja, also wir finden das nicht so überzeugend.
Da gibt es ja auch eigentlich keine wissenschaftliche Basis, ne?
Muss nicht man ja so auch richtig
dazu sagen.
Nicht
also, so richtig. Vitamin C ist mittlerweile so gut untersucht, dass man wohl für alle möglichen Ansichten rund um das Molekül, muss man auch dazu sagen, wohl Studien findet, die dazu passen. Ne? Also auch der sagt, ja, Vitamin C bringt in der Prävention sehr viel, der wird auch Studien finden, die dazu passen. Trotzdem ist es so, dass der Großteil der Studien und vor allem eher so größere Studien, die sich auch längere Zeiträume und so angeschaut haben, dass die schon eher darauf hinweisen, dass es in der Prävention nicht wirklich einen großen Effekt hat. Und dass man da wahrscheinlich auch einfach darauf verzichten kann, würde ich jetzt mal so sagen. Anders ist es in der Akutphase, hast du ja eh schon vorweggenommen. Aber ein Molekül können wir sonst noch ansprechen, das ist das klassische Omega-3. Das macht nichts direkt fürs Immunsystem, aber es verbessert die Entzündungsbalance im Körper, sorgt dafür, dass neben den ganzen anderen Benefits, die es hat mit Herz-Kreislauf und DHA, auch mit Augengesundheit und so weiter und so fort, ist es natürlich auch ein Entzündungsregulator. Und wenn wir weniger Entzündung im Körper haben, sind wir natürlich auch weniger anfällig, ganz klar, für Erkältungen, für Erkrankungen und so weiter und so fort. Deswegen ist das kein direkter Hebel, aber so in zweiter Linie ist es auf jeden Fall eine Barriere, die man auch schaffen kann über Ernährung oder halt eben auch über Supplementierung, je nachdem, wie da der individuelle Bedarf ist. Aber wie gesagt, über Ernährung schon sehr, sehr schwierig, da auch auf ausreichende Mengen und auch auf ausreichende Spiegel zu kommen. Kann man ja auch messen mit dem Omega-3-Index. So, jetzt haben wir unsere Schleimhaut gepflegt. Wir haben uns gesund ernährt, wir haben Mikronährstoffe genommen, wir haben gut geschlafen und trotzdem haben wir jetzt Erkältung. Was dann?
Ja, also ich meine,
was machst du dann?
Wir haben uns ja aufgeschrieben, jede Stunde zählt dann.
Ja.
Und das ist tatsächlich auch so. Ich meine, du merkst schon, okay, du hast was im Anflug und das bedeutet ja, okay, der Virus hat offensichtlich ja schon gewonnen so ein bisschen. Ne? Also er hat offensichtlich schon mal so leicht die Kontrolle übernommen. Und jetzt vermehrt er sich ja exponentiell. Ne? Das heißt, es wird erstmal ein, zwei Tage lang immer schlimmer, bis es dann wieder besser wird. So, und jetzt hast du natürlich, wir haben schon ein paar Sachen angesprochen, jetzt hast du natürlich verschiedene Möglichkeiten, den Virus ein bisschen in Zaum zu halten, ihn an der Replikation zu hindern, ihn einfach ein bisschen auszubremsen. Das ist jetzt eigentlich das Ziel, weil das bedeutet ja, du hast vielleicht am Ende nicht nur halb so viel Viruslast, sondern vielleicht sogar nur ein Zehntel so viel Viruslast, weil du halt einfach, so funktioniert halt exponentielles Wachstum, ne? Wenn du es halt am Anfang hemmst, dann kann das hinten raus halt einen diametral krassen Unterschied machen. Und das ist eigentlich auch das Ziel jetzt hier, und da kommen wir jetzt wieder ganz einfach zurück zu den Nasenspülungen. Du wirst damit auf jeden Fall deine Schleimhäute wieder verbessern. Du wirst dafür sorgen, dass die Viruslast auf den Schleimhäuten sinkt. Ne? Es wird besser abtransportiert, altes Material wird besser abtransportiert. Und dann hat es aber natürlich sowieso auch noch einen lindernden Effekt einfach auf die Symptomatik generell. Insofern, dass du halt, die Schleimhäute sind einerseits befeuchtet, du kannst besser durch die Nase atmen, wirst dadurch besser schlafen. Und was bei mir auch der Fall ist, zumindest bei mir persönlich, ich habe eigentlich, solange ich dann Nasenspülung mache, und es ist so 2 bis 3 Mal am Tag dann, ich habe tatsächlich eigentlich auch jetzt, seitdem ich das mache, keinen Schnupfen mehr gehabt in dem Sinne. Ich habe nie irgendwie eine verstopfte Nase. Das ist einfach, das passiert dann halt nicht mehr. Und das ist eigentlich ganz geil, weil du halt nicht mehr, also ich persönlich fand immer verstopfte Nase eigentlich das Schlimmste, was man haben kann, weil du fühlst dich einfach wirklich, wirklich schlecht. Und da kommst du nicht so richtig raus dann. Und wenn du es einmal hast, dann ist es auch extrem schwierig loszuwerden. Also das ist echt cool an der Nasenspülung. Und du hast halt eben auch diesen replikationshemmenden Effekt, was echt ganz cool ist. Dann vielleicht noch, um die ganze Replikationshemmung zu besprechen, gehen wir vielleicht noch in die Supplements kurz rein, weil ich das gerade jetzt schon so vorweggenommen habe. Da ist jetzt nämlich dann Vitamin C auf einmal wieder ganz spannend. Warum? Weil hohe Dosen Vitamin C eben enorm relevant fürs Immunsystem sind. Und es ist interessanterweise so, dass viele Tierarten, auch wenn sie sich irgendwie, wenn sie krank werden, enorm viel auf einmal Vitamin C anfangen zu produzieren. Bei denen ist das eben kein Vitamin, sondern sie können es selber produzieren. Und da gehen dann die Produktionsmengen auf einmal 10-fach höher, einfach weil sie dieses Vitamin C halt für diesen Infekt brauchen. Und das kann der Mensch aus irgendeinem Grund nicht. Ich glaube, du hast gemeint, Affen können es auch zum Teil nicht. Und das haben wir irgendwann evolutionär verloren. Ist nicht klar, warum. Vielleicht liegt es daran, dass Affen eben so viel Früchte bekommen haben, so ohne Probleme, und es einfach nicht nötig war. Ne? Wir wissen es nicht genau. Auf jeden Fall, wir haben es nicht. Und wir haben nicht die Möglichkeit, dann an so viel Vitamin C zu kommen, außer wir führen es eben exogen zu. Und da kann es dann wirklich Sinn machen, dass man sich extrem viel Vitamin C einschmeißt, um einfach diesen Spiegel konstant hochzuhalten. Und das machst du eben nicht so, dass du auf einmal 10 Gramm nimmst, sondern nimmst halt jede Stunde oder alle 2 Stunden 1 bis 2 Gramm und titrierst so die ganze Zeit so ein bisschen und achtest eben darauf, okay, idealerweise bekommst du keinen Durchfall, dann solltest du vielleicht wieder die Dosis ein bisschen runterziehen, ne? Aber bis dahin kannst du eigentlich einfach ballern, weil es wird ohnehin über den Urin ausgeschieden und du kannst eigentlich nicht so viel falsch machen. Und das hemmt eben auch, wahrscheinlich sagt man zumindest, die Virusreplikation und sorgt eben dafür, dass dann auch die Krankheitszeit runtergeht. Ne? Also das ist schon sehr, sehr cool, finde ich. Und auch irgendwie ein bisschen crazy, weil man halt so unfassbar große Mengen dann auf einmal nimmt. Aber ja.
Macht aber ja auch Sinn, weil der Körper verbraucht ja auch unfassbar große Mengen. Ne? Vor allem die weißen Blutkörperchen, die verschleißen da massiv viel Vitamin C, einfach um ihre Aufgabe im Körper zu erfüllen. Deswegen kann man sich das ganz gut herleiten. Deswegen vielleicht Vitamin C nochmal als kleine Anmerkung. In der Prävention eher nicht sinnvoll, bei akuten Infekten aber schon. Und da macht man im Fachjargon Titration to Bowel Tolerance. Das heißt einfach so lange Vitamin C alle Stunden einnehmen, bis man es irgendwann nicht mehr verträgt. Ne? Bis man irgendwann merkt, okay, der Stuhl, der verändert sich jetzt, dann sollte man erstmal aufhören oder die Dosis mal sehr, sehr stark reduzieren. Weil sonst hat man auch noch Durchfall und das will man natürlich nicht, weil es geht einem ja ohnehin schon nicht so gut. Und vielleicht noch ein kleiner Nachsatz zur Nasenspülung. Da sollte man auch bei der Wasserqualität so ein bisschen drauf achten. Also zu Hause ist wahrscheinlich alles fein, aber nicht irgendwie im Urlaub machen. Da kann man sich ja auch verkühlen. Man kann sich auch hier im Sommer in Kapstadt verkühlen. Und wenn man dann eine Nasenspülung macht, nicht einfach das Leitungswasser nehmen, sondern das dann mit destilliertem Wasser vielleicht aus dem Supermarkt machen, weil man nicht weiß, was ist in diesem Wasser überhaupt drin, ne? Weil da gibt's wilde Geschichten von Amöben. Das sind so kleine Mikroorganismen, die im Wasser leben und wenn man die dann eben reinbekommt ins System, vor allem so nah ans Gehirn, weil die Nase ist ja super nah am Gehirn, können die auch hochwandern ins Gehirn und ja, da gab es auch schon Todesfälle. Ne? Man muss jetzt immer nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber da muss man auf jeden Fall drauf achten, das lohnt sich nicht, nur weil man sich ein bisschen besser fühlen möchte oder wenn man seine Erkältung ein bisschen verkürzen möchte. Ne?
Genau, ja, im Ausland auf jeden Fall ändert sich das Risiko-Nutzen-Verhältnis zum gewissen Maße. Genau. Da hast du absolut recht. Ja.
Ansonsten, was auch ein bisschen unterstützen kann, das ist jetzt kein Hack, um irgendwie schneller gesund zu werden, ist ein Nasenpflaster. Das dient einfach dazu, dass man in der Nacht ein bisschen besser Luft bekommt. Das ist so ein kleines Pflaster, das klebt man sich auf die Nasenflügel, stabilisiert die, hebt die so ein bisschen an, dass es einfach offen bleibt in der Nacht und man besser atmen kann. Man kann auch die Raumluft befeuchten. Wir haben ja ohnehin schon gesagt, eine feuchte Schleimhaut ist ein Faktor in der Prävention, aber auch in einer akuten Erkältung kann es helfen. Man kann einfach ein nasses Tuch auf die Heizung hängen oder eine Schüssel, wenn man Fußbodenheizung hat, einfach eine Schüssel mit Wasser in den Raum reinstellen oder auch 3 Schüsseln, einfach damit das so ein bisschen verdunstet, verdampft und man eine höhere Luftfeuchtigkeit hat, das würde auch helfen. Und ansonsten kann man auch mal auf ein Rotlicht zurückgreifen. Da reicht auch so eine normale Rotlichtlampe, die man irgendwo bekommt, die Wärme erzeugt, wo es nicht unbedingt in diese Eindringtiefe geht, sondern vor allem um die Wärmeerzeugung. Die kostet irgendwie 30 Euro. Ich habe auch eine. Ich mache das immer, wenn ich verkühlt bin, finde das super, super angenehm, einfach weil es den Schleimabfluss so ein bisschen verstärkt, weil ja die Schleimhaut auch viel besser durchblutet wird. Ne? Also insofern wird es nicht die Wunderheilung möglich machen, wenn man eine Erkältung hat, aber es sorgt einfach dafür, dass man das Ganze ein bisschen angenehmer übersteht. Also das kann auf jeden Fall helfen. Und was super witzig ist, weil wir jetzt auch schon wieder kurz diese Nasenepisode angesprochen haben, wo wir über Nasenatmung geredet haben, auch Summen. Das kann ein wichtiger Faktor sein bei einer Erkältung. Einfach deshalb, weil man ja Stickstoffmonoxid produziert in den Nasennebenhöhlen. Das ist ein wichtiger Faktor für alle möglichen Themen im Körper, auch für Durchblutung. Das weitet die Gefäße, kann auch Leistungsfähigkeit steigern und so weiter und so fort. Und dieses Summen, das steigert die NO-Produktion das 15-fache. Das ist jetzt eine Studie gewesen von 2002. Auch wenn es jetzt nur das 3- oder 4-fache ist, ist es trotzdem schon, kann es trotzdem schon einen kleinen Effekt haben. Also insofern, das ist was, das kostet ja auch nichts, eine Summe kann jeder. Deswegen kann man das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man eine Erkältung hat. Jetzt vielleicht, um wieder zurück zu den Supplements zu kommen, neben Vitamin C, so ein Dauerbrenner ist natürlich auch noch Zink, würde ich mal sagen. Und beim Zink ist es so, dass das nicht so wirklich was, also bei einer akuten Erkältung geht es weniger darum, genügend Zink im Körper zu haben, also im Blut zirkulieren zu haben. Das heißt, da bringt so ein klassisches Supplement auch gar nicht so viel, sondern da sind in den letzten Jahren, finde ich, eher populär geworden, diese Lutschtabletten, diese Zinc Lozenges, wie sie auch auf ihren Verpackungen heißen. Und also diese Lutschtabletten sind deshalb wichtig, weil man mit Zink eben die Vermehrung vom Virus im Mund- und Rachenraum verhindern möchte. Ne? Und das geht eben nicht über den Spiegel von Zink im Blut, sondern das geht über die Eintrittspforten und dies eben im Mund. Und Zink zerstört nicht dieses Enzym, das notwendig ist, damit der Virus sich vermehren kann. Und ganz besonders potent soll da wohl Zinkacetat sein. Fand ich auch ganz spannend, weil ich habe dann geschaut, okay, gibt es denn Zinkacetat-Lutschtabletten? Ich habe tatsächlich keine gefunden. Also entweder ist das so ein One-Hit-Wonder in der Studie gewesen und ist halt mal so rausgekommen oder es hat sich halt auch noch einfach nicht in den Mainstream, sage ich jetzt mal, durchgesetzt. Aber Zinkacetat soll wohl ganz gut sein. Es geht nämlich in dem Fall darum, wie fest ist das Zink an das Begleitmolekül gebunden. Es gibt ja Zinkbisglycinat, was eine sehr hohe orale Bioverfügbarkeit hat, ist aber relativ fest gebunden, und Zinkacetat ist eher locker gebunden. Das heißt, Zink löst sich dann leicht vom Acetat und kann diese RNA-Polymerase, also dieses Enzym für die Virusreplikation dann zerstören. Also das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr spannend. Wichtig ist, man soll das eigentlich auch nicht unbedingt kauen oder schlucken, weil das sind ja teilweise sehr hohe Dosen, und das sind ja auch sehr hohe Dosen empfohlen, ne? 75 bis irgendwie 100 Milligramm. Das würde man sich ja auch nicht einfach einwerfen, weil da würde man wahrscheinlich gut Verdauungsprobleme bekommen, einfach weil das dem Magen nicht gut tut, vor allem wenn man es auf nüchternen Magen macht. Da aber auch bei diesen Lutschtabletten immer was ankommt im Magen, sollte man das nicht auf nüchternen Magen machen, sondern immer vorher was essen, damit man da einfach keine zu hohe Dosis hat. Fand ich so sehr, sehr spannend und werde ich auf jeden Fall mal probieren. Falls jemand weiß, wo es Zinkacetat-Lutschtabletten gibt, dann bitte in die Kommentare schreiben. Ich habe keine gefunden.
Ja, ich meine, per se Zink spielt ja so oder so eine relevante Rolle. Also ich glaube, wenn man einen soliden Zinkspiegel hat, ist es auch präventiv vielleicht ein spannendes Supplement noch. Ne? Macht auch sicher Sinn, es währenddessen zu nehmen. Mir ist zumindest nichts bekannt, wo man jetzt irgendwie, wenn man die Dosis eben jetzt irgendwie hochgesetzt hat, dass man dann irgendwie bessere und kürzere Krankheitsperiode hat, aber da gerne sonst auch in die Kommentare ergänzen, wenn ich da was übersehen habe. Aber per se Zink, also für die Prävention sicherlich auch spannend, und haben wir jetzt vorhin eher mal nicht genannt, weil halt für uns nicht der Top-Runner unbedingt. Ne?
Genau. Was nimmst du sonst noch so, wenn du erkältet bist?
Ja gut, also ich meine, mein Lieblingssupplement natürlich ist Quercetin. Ist nicht mein Lieblings, aber ist auf jeden Fall dabei. Quercetin ist ganz cool, weil ist halt ja erstmal einfach ein Pflanzenstoff, der auch klassisch anti-entzündlich wirkt. Ne? Also sehr, sehr logisch, dass es dann auch irgendwie bei einer Erkältung Sinn machen kann. Es hat aber eben auch einen sehr starken antiviralen Effekt. Das ist das Coole bei Quercetin. Ist auch während Covid eigentlich ganz groß rausgekommen in so zwei, drei kleinen Studien. Fand ich sehr interessant. Und ich nehme dann tatsächlich, wenn ich erkältet bin, also ich mache selten jetzt auch präventiv, außer ich bin irgendwie auf Reisen, dann nehme ich es auch einfach mal jeden Tag präventiv. Aber wenn ich merke, okay, es kommt was, dann fahre ich auch mit Quercetin tatsächlich sehr hoch rein. Also dann nehme ich schon so ein paar Gramm am Tag. Und habe auch das Gefühl, dass es eben auch dabei hilft, diese Replikation des Virus zu reduzieren und einfach diese Krankheitsperiode ein bisschen zu reduzieren. Darum geht es ja am Ende. Und ich finde, auch wenn es nur ein Tag dann am Ende ist, den man rausholt, den man schon fitter ist, ist es halt irgendwie wert, oder? Da gebe ich gerne ein paar Euro für aus, dass es dann auch ja schneller geht. Ansonsten Kurkumin ist auch noch so ein Klassiker, relativ ähnlich prinzipiell. Aus meiner Sicht nicht ganz so stark wie Quercetin, kann man aber halt in der Kombination ganz gut machen. Und da hat man eigentlich einen sehr, sehr starken antioxidativen, antientzündlichen Effekt, was auf jeden Fall Sinn macht, wenn man eine Erkältung gerade hat. Und was es noch gibt, ist NAC, N-Acetylcystein. Kennen, glaube ich, viele so auch aus der Apotheke. Es gibt ja diese verschiedensten Produkte, ACC akut und was weiß ich, sind meistens so Tabletten zum Auflösen im Wasser. Die schmecken dann meistens irgendwie nach Zitrone. Ist meistens aber zugegebenermaßen auch nur mäßig dosiert. Hat den Hintergrund, dass NAC, glaube ich, ab 600 Milligramm am Tag als Arzneimittel gehandelt wird, was auf jeden Fall auch erstmal in Ordnung ist. Aber vielleicht so als Tipp von meiner Seite, auch was wie ich es mache, ich gehe dann schon deutlich hoch auch in der Dosis, weil man eben gesehen hat in Studien, dass da diese wirklich positiven Effekte auf Infekte und so weiter eigentlich erst im Grammbereich passieren. Und dann ist halt die Frage, ob man mit den 600 Milligramm wirklich das erreicht, was man sich halt als Ziel gesetzt hat. Und dann fahre ich lieber ein bisschen hoch. Wichtig dazu zu sagen, wenn wir jetzt hier auch über höhere Dosen sprechen, das sollte man dann auch wirklich nur ein paar Tagen machen. Das sollte nicht sein, was man dauerhaft macht, weil dann der Risikonutzen, das Risikonutzenverhältnis sich natürlich umdreht. Dann kann es auch gut sein, dass es einfach auf Dauer ein bisschen zu viel des Antioxidativen ist. Und das will man ja auch nicht. Das hat, man hat ja immer einen gewissen Hormesis-Effekt. Das sagst du, glaube ich, immer sehr gerne. Dass zu viel des Guten kann eben auch schlecht sein. Und das ist, würde ich sagen, bei NAC auf jeden Fall was sein kann und auch bei Curcumin und Quercetin.
Genau, also klassisch bei allen sekundären Pflanzenstoffen sagen wir das ja auch immer dazu. Da muss man aufpassen. Man will genauso viel, damit der Körper angestoßen wird, hey, jetzt mach was. Da ist ein kleines, ich sage jetzt mal, Toxin dazu. Und wenn man das in höheren Dosen nimmt, dann ist es aber auch tatsächlich toxisch und der Körper kann da auch gar nicht mehr so gut damit umgehen. Deswegen da bitte einfach aufpassen. Für wenige Tage mit einer ganz gezielten Indikation ist es aber, denke ich, sicher fein. Ja. Wenn man sonst keine gröberen Probleme hat. Wenn man jetzt von Supplementierung mal weggeht, ist ja auch die klassischen Medikamente, wenn wir an Ibuprofen denken, an Paracetamol denken, also alles, was irgendwie fiebersenkend ist, immer sehr, sehr hoch im Kurs. Da muss man dazu sagen, Fieber ist erstmal nichts Schlechtes, sondern Fieber ist eine physiologische Reaktion, ne? Die macht der Körper auch, weil gewisse Prozesse bei einer hohen Körpertemperatur besser funktionieren. Das heißt, das ist erstmal gut. Wo man aufpassen muss, ist, wenn das Fieber dann irgendwann zu hoch wird. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie nur 37,5, 38 Fieber hat als erwachsene Person, dann ist das wahrscheinlich noch nichts, wo ich mir persönlich jetzt eine Tablette einschmeißen würde, weil ich mir denke, hey, das beeinträchtigt jetzt mein Wohlbefinden über den Tag nicht ganz so stark und ich lasse den Körper erstmal seine Arbeit machen. Wenn es dann aber ein bisschen höher raufgeht, dann würde ich auf jeden Fall was einwerfen. Ne? Also wenn wir dann jenseits von irgendwie 39 Grad kommen, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man das Fieber auch senkt, weil das wird dann für den Körper gewissermaßen auch zu hoch. Da sollte man aufpassen. Ist natürlich aber auch immer sehr davon abhängig, hey, wie schaut mein Alltag aus? Ne? Wenn ich jetzt ein Papa mit zwei Kindern bin oder eine Mama mit Kindern zu Hause oder man muss irgendjemanden pflegen oder betreuen, dann funktioniert das natürlich nicht. Ne? Dann kann man sich nicht einfach mal ins Bett legen, den Tag versuchen zu überstehen und das Fieber aushalten. Dann würde man auch schon bei niedrigerem Fieber eine Tablette nehmen, einfach damit man sich wieder halbwegs gut fühlt. Ne? Das hat natürlich auch alles seine Berechtigung. Uns geht es einfach nur darum, dass Fieber auch einfach was ist, was körpereigenes ist und was der Körper auch bewusst macht. Und das ist nicht einfach nur ein Byproduct von irgendeinem Virus. Und deswegen muss man das schnell irgendwie loswerden. Also vor allem bei Paracetamol sage ich jetzt mal dazu, dass ja nicht antientzündlich, ne, das ist ja vor allem eigentlich nur fiebersenkend und natürlich auch gegen Schmerzen. Aber die anderen NSAIs, so heißt ja diese Klasse, wie ein Ibuprofen zum Beispiel auch oder Naproxen, die haben ja auch noch diesen entzündungshemmenden Effekt dazu. Das heißt, das kann dann auch diese akute Entzündung, die ja entsteht, auch ein bisschen abschwächen und insofern auch bei der Heilung so ein bisschen helfen. Aber genau, muss man immer mit Bedacht machen und sollte man sich nicht einfach in en masse so einschmeißen und ja auch schon gar nicht dauerhaft. Ne? Weil am Ende sind es Medikamente, die sind auch potent und genauso sollte man das Ganze auch sehen.
Ja, genau. Ja, also ich meine, und auch hier, Fieber ist erstmal auch, hemmt erstmal auch die Virusreplikation. Also es wird auf jeden Fall das exponentielle Wachstum etwas hemmen. Deswegen macht der Körper das ja manchmal auch so reaktiv, wenn er gerade so ein bisschen überfordert ist und weiß nicht so richtig, okay, ich komme gerade nicht ganz hinterher, dann einfach mal Fieber rein, dann hat er einfach mehr Zeit. Das ist einfach, es schafft auch Zeit und wird wahrscheinlich auch hinten raus dazu führen, dass du eher ein bisschen kürzer krank bist, weil der Körper halt schneller Lösungen finden kann oder einfach mehr Zeit hat, um Lösungen zu finden und ein bisschen runterkommen kann. Andersrum vielleicht auch noch gesagt, es ist auch relevant, wie alt du bist, wie hoch dein Fieber gehen sollte. Ne? Also wenn wir sagen, okay, wir können mal locker bis 39 hochgehen und wir machen es einfach mal mit und stehen es einfach mal durch, ist okay. Aber wenn ich jetzt Mitte 50 wäre oder so, dann würde ich sagen, okay, würde ich wahrscheinlich bei 38,5 schon mal eine Eingrenzung reinfahren. Ne? Weil je älter man wird, umso gefährlicher wird Fieber einfach. Ne? Und umso riskanter auch. Und umso anfälliger ist man auch für negative Effekte durch wieder. Das Risiko-Nutzen-Verhältnis ist auch hier, ist unterschiedlich je nach Altersgruppe. Und deswegen vielleicht auch das noch zu beachten.
Das ist ganz interessant, weil bei Kindern ist es ja umgekehrt. Also meistens meint man, Kinder sind ja besonders schützenswert, ne, wenn es um Fieber geht. Und Kinder sind auf jeden Fall besonders schützenswert. Aber die Schwelle, ab wann man überhaupt von Fieber spricht, die ist bei Kindern sehr viel höher. als bei Erwachsenen. Das fand ich noch ganz spannend.
Ja, ohnehin auch die Basiskörpertemperatur ein bisschen höher, oder? Wenn ich mich recht erinnere.
Genau, weil ja auch die Regulation noch nicht ganz so gut funktioniert, vor allem bei irgendwie kleineren, bei Säuglingen jetzt zum Beispiel im ersten Lebensjahr. Was mir sonst noch zu Erkältungen ganz generell einfällt, was man immer wieder mal hört, auch nach wie vor noch, vor allem in so Sportlerkreisen, ist, dass man, ja, wenn man so eine Erkältung hat, so ein, zwei Tage später, dann kann man sich so eine Erkältung ja auch einfach wegschwitzen, ne? Das muss man jetzt mal richtig rausschwitzen und dann geht's einem wieder gut. Das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann, kann man wirklich nicht anders sagen, weil wenn man eine Erkältung hat, dann braucht der Körper Ruhe, dann braucht der Körper Pause, die sollte man ihm geben und man sollte auch nach einer überstandenen Erkältung nicht am ersten Tag schon wieder eine enorm intensive Einheit machen. Das macht keinen Sinn, weil beim Sport, wenn man sich bewegt, erhöht man das Herzzeitvolumen. Das heißt, es wird in der gleichen Zeit mehr Blut durchgepumpt. Wenn da jetzt Viren zirkulieren, irgendwelche Mikroorganismen zirkulieren, dann werden die auch mehr und schneller im Körper verteilt, unter anderem auch im Herzen. Und das ist ein durchaus häufiger Faktor, wieso dann Leute auch eine Herzmuskelentzündung bekommen. Und eine Herzmuskelentzündung ist nie was Feines, weil dann hat man so richtig lange den Stecker gezogen. Da muss man nämlich einige Monate Pause machen, bis diese Herzmuskelentzündung wieder komplett abgeklungen ist. Und erst dann darf man mit dem Sport überhaupt wieder starten.
Ne? Man kann auch natürlich, also macht in vielen Fällen halt auch bleibende Schäden. Ne?
Ganz
also
genau.
In den meisten Fällen.
Ganz genau.
Und das ist halt was, das merkt man dann vielleicht dann erstmal auch, gerade wenn es im jungen Alter passiert, die nächsten 30 Jahre erstmal noch nicht. Und dann hinten raus macht es halt trotzdem Probleme. Ne? Und
das Problem ist ja, dass es Herzrhythmusstörungen auch macht, weil wenn so selektiv Herzmuskelgewebe abstirbt, dann beeinträchtigt das zwar nicht direkt die Pumpfähigkeit vom Herzen, aber halt die Reizweiterleitung, weil die funktioniert ja über die Muskulatur zwischen den Muskelzellen. Und wenn da einzelne Zellen abgestorben sind oder so Bereiche abgestorben sind, dann muss sich diese Erregung einen anderen Weg drumherum finden, dann dauert's länger. Und das ist durchaus sehr häufig bei einer Herzmuskelentzündung, also bei einer Myokarditis. Jetzt nicht bei Erkältungen natürlich generell. Also da bitte unbedingt darauf achten. So, ich glaube, jetzt haben wir einen ganz guten Überblick gegeben über, wie kann ich eine Erkältung vorbeugen und was mache ich, wenn es denn dann doch passiert. Hast du noch ein schönes Wrap-up von den wichtigsten Dingen, die man machen kann?
Also aus meiner Sicht enorm wichtig, Stichwort Schleimhäute. Also erstmal in der Prävention eigentlich vor allem ist die Schleimhaut eigentlich das Wichtigste, worauf du achten willst. Du willst sie feucht halten, du willst sie gegebenenfalls auch einfach mit einer Schicht belegen, wenn du irgendwie nicht verhindern kannst, unter viele Menschen zu kommen, was ja auch in Ordnung ist, ne, und was ja auch Spaß macht. Wenn es dann trotzdem passiert, ne, dann willst du wirklich darauf achten, die Replikation eigentlich zu reduzieren und eben dir den Alltag eigentlich so angenehm wie möglich zu machen. Den Alltag machst du so angenehm wie möglich, indem du wieder auf die Schleimhäute achtest. Ist eigentlich nicht mehr. Du machst wieder Nasenspülungen. Du versuchst einfach irgendwie den Schleim auch zu lösen. Du versuchst einfach, dass deine Nasenatmung eigentlich erhalten bleibt. Das ist eigentlich das Mühseligste am Erkältetsein, oder? Und andersrum versuchst du die Replikation zu stoppen. Du kannst Hochdosis Vitamin C, Quercetin, Kurkumin, NAC, das sind alles super geile Tools, um eben genau das zu tun, dein Immunsystem zu supporten, antioxidativ zu wirken, antientzündlich zu wirken und die Krankheitsperiode zu reduzieren. Du hast noch Zink erwähnt gehabt, diese Zink-Lutschtabletten, wo aber zugeben, dass die Verfügbarkeit eher mäßig ist, müssen wir uns mal mit beschäftigen. Und ja, also das sind eigentlich die Haupttools. Und ja, wenn es um ein Fieber geht, nicht immer gleich sofort hemmen. Auch dieses einfach mal schnell eine Ibu schmeißen, nur wenn man irgendwie das Gefühl hat, das ist was im Anflug, macht nur Sinn, wenn man einen guten Grund hat, keine Pause zu machen.
Genau. Dem habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Wenn ihr zu Hause noch Fragen habt, Wünsche habt, Beschwerden habt, dann bitte einfach kommentieren unter der Folge. Das geht auf YouTube, auf Apple, auf Spotify oder gerne auch eine Mail schreiben an podcast@beyondlifespan.de. Wir freuen uns schon sehr auf die nächste Folge. Die werden wir wieder aus Kapstadt machen, bevor wir dann wieder zurück ins aktuell kühle und leicht verschneite München fliegen. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis bald.
Danke und ciao.